Du bist ja Bestattermeister und ich habe gelesen, Thanatopraktiker.
Bestattungsvorsorge ist ein ganz großes Thema, dass viele Menschen also auch zu Lebzeiten sagen, irgendwann müssen wir alle sterben, wie möchte ich eigentlich unter die Erde kommen? Was wirklich schön ist, wenn Angehörige sagen, wir möchten ganz gerne bei der Einbettung dabei sein oder wir möchten helfen. Das ist schon was Besonderes, das erste Mal eine verstorbene Person anzufassen.
Welche Rolle spielt denn der Glaube in deiner Arbeit?
Kreuz und Klang. Ein Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.
Willkommen bei Kreuz und Klang, dem offiziellen Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Patricia Mandl-Beratschtar und ich bin Teil des Moderationsteams und Vikarin in Rastede. Und heute sprechen wir über Tod und Sterben. Wir sprechen über den Abschied und dessen Begleitung und die Frage, was Angehörigen in schweren Momenten hilft. Und zum Glück bin ich nicht allein bei diesem schwierigen Thema. Ich freue mich sehr auf meinen Gast, Alexander Stolle. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist ja Bestattermeister und ich habe gelesen, Thanatopraktiker.
Ja, ein schwieriger Begriff, wo auch viele Angehörige, die bei uns im Beratungszimmer sitzen, wo meine Ernennungsurkunde hängt, fragen, was ist denn eigentlich ein Thanatopraktiker? Das kennt man so. Eigentlich nicht so. Der Thanatopraktiker ist eine Zusatzausbildung, die sich damit beschäftigt, Verstorbene einzubalsamieren. Viele Angehörige haben es so beim Thema Einbalsamierung so vor Augen, so die Ägypter, die Mumien, das kommt dann ganz oft. Ist nicht ganz so, sondern ein Thanatopraktiker erlernt in dieser Ausbildung die Konservierung von Verstorbenen. Das heißt, diese Konservierung, die wird über das Herz-Kreislauf-System gemacht. Mhm. Das heißt, in den Körper wird eine Flüssigkeit hineininjiziert und man kann somit den Verwesungsprozess für einen definierten Zeitraum unterbrechen. Viele Leute fragen sich dann, wozu braucht man das überhaupt? Wofür ist das gut? Wir brauchen es immer dann, als Beispiel, wenn ein Verstorbener von einem Land ins andere geht. Ja, das heißt, ein Thanatopraktiker kann einen Verstorbenen Kurzzeit konservieren, um eine Abschiednahme auch im vielleicht Heimatland den Angehörigen dort noch zu ermöglichen.
Mensch, jetzt sind wir ja schon richtig tief drin, aber klär uns doch mal, was du machst, sodass es ein Grundschulkind versteht.
Dass ein Grundschulkind das versteht, okay. Also, vielleicht sage ich einfach mal was zu meiner Ausbildung. Also mein beruflicher Werdegang war eigentlich, dass ich ganz zu Beginn nach der Schule eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe, die mit dem Thema Bestattung so gar nichts zu tun hatte. Und ich habe danach dann gesagt, okay, ich möchte ganz gerne unser Familienunternehmen eintreten. Unser Unternehmen ist gegründet worden im Jahr 1877 und ganz zu Beginn gab es bei uns eine Tischlerei und ein Möbelgeschäft. Das heißt, früher war es so, dass ein Tischler neben dem, wenn er ein Bett oder einen Tisch gebaut hat, auch einen Sarg gebaut hat, wenn jemand verstorben ist. Es war dann später so, dass die Aufgaben und Dienstleistungen, die ein modernes Bestattungshaus macht, es wurden immer mehr Aufgaben. Mein Vater hat dann irgendwann gesagt, so Möbelbau und Möbelhandel, das wird schwierig zu vereinbaren mit diesem erhöhten Aufkommen an Bestattungsdienstleistungen. Und er hat dann gesagt, er möchte nur noch Bestattung machen.
Ja.
Ich habe danach dann im Bundesverband meinen geprüften Bestatter gemacht. Das heißt, eine Ausbildung, wo ja, Menschen halt lernen, was muss alles gemacht werden, um einen Menschen unter die Erde zu bringen. Ein Bestatter macht aber jetzt nicht nur das, dass er einen Sarg verkauft und den danach dann auf dem Friedhof beisetzt. Sondern
ich wollte gerade sagen, da gehört doch schon ein bisschen mehr zu.
Da gehört hinter den Kulissen noch sehr viel mehr dazu. Das heißt, es ist sehr viel Formalitäten, die geklärt werden müssen. Ja, es sind Aufgaben wie zum Beispiel, dass Traueranzeigen gestaltet werden, Trauerdruck.
Für die Zeitung und mittlerweile ja auch im Internet.
Genau. Ja. Es ist heutzutage so, dass wenn eine Anzeige in der Printausgabe erscheint, diese also auch dann meistens bei allen Tageszeitungen auch in der Online-Ausgabe zu lesen sind. Da kümmern wir uns auch drum. Wir kümmern uns auch drum, dass wir mit Rententrägern in Kontakt treten, mit Krankenversicherern in Kontakt treten, den oder die verstorbene Person entsprechend dort dann auch abmelden. Das ist auch ein Teil unserer Aufgabe. Bestattungsvorsorge ist ein ganz großes Thema, dass viele Menschen also auch zu Lebzeiten sagen, Mensch, irgendwann müssen wir alle sterben, wie möchte ich eigentlich unter die Erde kommen? Ja, und das ist auch eine Form von Selbstbestimmtheit, dass es Menschen gibt, die sagen, ich möchte zu Lebzeiten gerne einmal sagen, so möchte ich das. Das ist so der eine Part der Vorsorgenden. Und der andere Part ist, ich möchte meine Angehörigen damit nicht belasten. Das heißt, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, die vielleicht die Angehörigen auch überfordern.
Und wenn diese Vorsorge nicht getroffen worden ist, dann seid ihr sozusagen diejenigen, die auf diesem Weg begleiten. Ich wusste gar nicht, dass auch da diese ganzen bürokratischen Vorgänge auch dazu gehören.
Mhm. Bürokratie sind ja in Deutschland, also da ist viel Bürokratie an der Tagesordnung, das gehört auch dazu. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich, wenn Angehörige zu uns kommen, die dort abzuholen, wo sie gerade sind. Weil es gibt durchaus Familien, wenn sie zu uns kommen, die haben schon ganz konkrete Vorstellungen. Das heißt, die haben sich vielleicht in der Familie schon drüber unterhalten, wie Mama oder Papa unter die Erde kommen sollen. Es gibt aber auch Familien, die total ratlos sind. Vielleicht gerade, wenn der Tod so sehr spontan eingetreten ist, ohne große Vorbereitungszeit. Das heißt, das ist immer so eine Gratwanderung, wie holen wir die Angehörigen ab und sind dann beratend tätig, um dann zusammen mit den Angehörigen einen Weg zu finden, um halt eine, schöne Beerdigung zu machen.
Sozusagen auch, wie hole ich die Angehörigen aus dieser Schockstarre dann auch raus?
Ja, das schon. Es gibt sehr viele oder unterschiedliche Arten von Menschen, die zu uns kommen. Jeder ist unterschiedlich und Trauer ist auch unterschiedlich. Das heißt, es gibt Leute, die kommen zu uns, die sind vielleicht dankbar, dass sie diesen Menschen gehabt haben. Es gibt aber auch durchaus Menschen, die schon sehr traurig sind, wenn sie zu uns kommen. Ja, und Trauer kann natürlich auch so den Menschen halt lähmen. Das heißt, man muss halt mal gucken, wie können wir jetzt die Angehörigen mitnehmen auf diesem Weg.
Ist diese Form der Begleitung einer der Gründe gewesen, warum du in diesen Beruf wolltest? Oder wie bist du dann letztlich, außer dass das ein Familienunternehmen ist, sage ich mal so, zu diesem Beruf dann letztlich gekommen?
Also ich fand es immer schön oder finde es auch jetzt immer noch schön, Angehörige zu begleiten auf diesem Weg. Es ist auch ein sehr vielseitiger Beruf, sag ich mal, wo nicht nur Schreibtischarbeit gemacht werden muss, sondern es ist ja auch die Arbeit an der verstorbenen Person. Das heißt, Verstorbene werden ja hergerichtet, versorgt, angekleidet, eingebettet. Es gibt Verstorbene, wo die Angehörigen sagen, wir möchten uns nach dem offenen Sarg verabschieden. Und wir versuchen dann natürlich auch ein möglichst schönes Bild zu erzeugen, dass sich Angehörige von der verstorbenen Person noch verabschieden können.
Tatsächlich ist es ja so, das kenne ich so aus Ostfriesland, dass eine Aussegnung am offenen Sarg durchaus üblich ist.
Ja, ist in der Stadt Oldenburg nicht so üblich, kommt immer mal wieder vor, aber es ist jetzt nicht so, dass es ein Standard ist. Ich finde es sehr schön. Ich finde es auch sehr schön, wenn Angehörige danach fragen, und ich finde es auch schön, wenn dann der zuständige Pastor, Pastorin bereit ist, entweder am Sterbebett diese Aussegnung zu machen oder wenn es halt nicht möglich ist, wenn jemand im Krankenhaus verstorben ist oder im Altenheim, das von den Räumlichkeiten halt nicht so möglich ist, dass auch eine Aussegnung bei uns in den Abschiedsräumen möglich sein kann. Das ist ein gutes Zusammenspiel.
Ja. Dazu kommt sicherlich auch das Thema mit der Einbalsamierung wieder ins Spiel, weil ich erlebe das ganz oft bei plötzlichem Tod, dass da viele der Trauernden nochmal zu dem Verstorbenen hinwollen und den nochmal sehen wollen. Mhm.
Diese Abschiednahme am offenen Sarg halte ich jetzt persönlich für sehr wichtig, weil dieses Realisieren, dass jemand verstorben ist, das ist so diese erste Trauerphase, die man so durchläuft, da hilft dieses Abschiednehmen am offenen Sarg schon sehr. Was ich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren so gemerkt habe, ist, dass immer wieder gesagt wird, nee, ich möchte gerne den Verstorbenen oder die verstorbene Person so in Erinnerung behalten, wie ich ihn jetzt gerade habe. Und es ist dann immer auch so eine Gratwanderung für uns, ob man jetzt die Familie ermutigt, diesen Abschied nochmal zu machen. Früher waren diese modernen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, die gab es so nicht. Es gab ja so Leichenhallen, die an Kirchen angebaut worden sind, wo auch die Räumlichkeiten vielleicht nicht so schön waren, wie man das heute so machen kann. Und das ist noch so gerade bei der alten Generation noch so im Hinterkopf, dass man sagt, dass sie sagen, nee, möchte ich vielleicht dann doch lieber nicht. Wenn man so Leute ermutigt hat, Abschied zu nehmen am offenen Sarg, das habe ich auch schon sehr oft erlebt, waren die Leute sehr, sehr dankbar, dass sie es machen konnten. Ja. Dass sie gesagt haben, denjenigen jetzt vielleicht lange Zeit in einer langen Krankengeschichte begleitet, die vielleicht auch nicht schön war, und dass man denjenigen jetzt nochmal friedlich in dem Sarg liegen sieht, das kann helfen. Mhm. Und wie gesagt, viele fanden das schon sehr, sehr hilfreich und waren dankbar dafür.
Mir fällt gerade ein Filmtipp an dieser Stelle, ein Film aus der japanischen Tradition, ein Nokan, die ja. Kunst des ja. Ausklangs, kennst ja. du sicherlich,
mhm. ja, schöner wo Film.
Das ja in der Tradition ganz normal ist, dass man vor der Familie den Verstorbenen wieder so zum Leben erweckt sozusagen. Mhm. Und dann kommt auch wieder so dieser, so ein Übersprung, dass die Schauspielenden zeigen auch dann ganz große Emotionen, wenn das passiert. Dass da so ein Höhepunkt des Abschieds auch passiert. Mhm. Und das passte gerade so schön zu dem, was du beschrieben hast.
Das passt dazu. Und was wirklich schön ist, wenn Angehörige sagen, wir möchten ganz gerne bei der Einbettung dabei sein oder wir möchten helfen. Also wir möchten den Verstorbenen vielleicht selber mit waschen, anziehen, einbetten. Das ist was ich immer persönlich sehr, sehr ergreifend finde. Ich erinnere mich da jetzt aus meinem Beruf an einen Sterbefall, wo die Enkelin ganz wild darauf war, den Opa jetzt mit einzukleiden. Ja, und das haben wir dann gemacht. Wir haben ja auch entsprechende Räumlichkeiten, wo man eine entsprechende Atmosphäre schaffen kann, wo das möglich ist. Und das ist wirklich, wirklich schön gewesen, dass die Enkelin das gemacht hat, den Opa eingekleidet hat und mit eingebettet hat. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, sie war dann auch stolz darauf. Das heißt, es wurde jetzt nicht nur zu dem Bestatter gesagt, Herr Stolle, machen Sie mal, sondern die Enkelin konnte sagen, ich habe was dazu beigetragen. Mhm. Und das gab ihr ein gutes Gefühl. Das konnte man so merken. Und das fand ich schon sehr, sehr ergreifend und sehr schön. Es ist sowieso immer sehr wichtig, finde ich, dass man Angehörige mit einbindet in diesen Beerdigungsprozess. Also, dass man den Leuten auch Aufgaben mit an die Hand gibt. Man muss immer so ein bisschen gucken, dass man die Leute nicht überfordert. Mhm. Also, es gibt Leute, die suchen vielleicht die Musik selber aus oder die Blumen. Und es gibt auch durchaus Menschen, die mehr machen möchten, die dann sagen, wir möchten gerne die Urne für die Oma bemalen oder die Enkelin möchten die Urne bemalen oder den Sarg bemalen, haben wir auch schon gehabt. Wir haben mal einen Fall gehabt, das fand ich auch sehr schön. Da ist die ganze Familie gekommen und die haben bei uns in der alten Tischlerei, die wir noch haben, haben wir den Sarg hingestellt und die haben dann quasi Kaffee und Kuchen mitgebracht und haben dann quasi den ganzen Nachmittag diesen Sarg halt verziert. Die Enkel mit dabei, die haben gemalt, die Kinder haben gemalt und das war schon wirklich echt ein Unikat, was die da geschaffen haben. Das fand ich persönlich schon wirklich schön, kann ich wirklich sagen.
Das ist ja auch wirklich eine Form von Trauerarbeit, von Seelsorge.
Das auf jeden Fall. Also das ist eine Trauerarbeit, die sie von sich aus leisten. Das heißt, da ja. ist dann kein Seelsorger, der nun Hilfestellung gibt, sondern das wurde innerhalb der Familie gemacht. Mhm. Also das war Trauerarbeit, die innerhalb der Familie gemacht worden ist. Und das war wirklich schön.
Gehört denn Seelsorge, ist das ein Bestandteil der Ausbildung eigentlich?
Jein, würde ich sagen. Also ich würde ganz klar sagen, also wir sind keine professionellen Seelsorger. Wenn ich das sagen würde, wäre es gelogen, das sind wir nicht. Wir können vermittelnd tätig sein, das heißt, wenn wir merken, dass jemand wirklich Unterstützung braucht, dass man dann diejenigen oder denjenigen an vielleicht Selbsthilfegruppen gibt oder an gewisse Gruppen, die auch der Hospizdienst anbietet, das können wir machen, aber wir haben jetzt keine Seelsorgergruppe so in Haus, das haben wir so nicht.
Aber bei den Besuchen ist doch sicherlich auch eine, ich sag mal, seelsorgliche, sensible Sprache.
Das auf jeden Fall.
Ja.
Ich finde es persönlich immer schön, wenn diejenigen was über den Verstorbenen erzählen. Also wenn man jetzt nicht nur über das Thema spricht, wie beerdigen wir nun, was ist gewünscht, sondern wenn man auch ein bisschen was über denjenigen erfährt. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die Angehörigen teilweise sehr, sehr redselig sind. Das heißt, sie kommen sehr, sehr ins Gespräch und reden, ne, wie lange man jetzt, oder wenn die Ehefrau erzählt, wie lange man verheiratet war, was man so erlebt hat, was man vielleicht noch machen wollte, was man nicht mehr machen konnte.
Ja.
Das persönlich finde ich immer sehr schön. Ich glaube auch, dieses Sprechen über den Verstorbenen ist vielleicht auch so eine kleine Form von Seelsorge.
Ja, das ist schon Seelsorge.
Die wir so leisten
können. Kann ich so sagen.
Ja.
Gibt es denn aber auch so Tabus und Ängste, die dir begegnen? Du sagtest gerade, sie sind eigentlich sehr redselig und sprechen ganz viel, aber kommt es auch vor, dass da vielleicht auch gewisse Tabus dabei sind, wenn es um das Thema Tod geht?
Ja, haben wir gerade schon ganz kurz angeschnitten, das Thema, also dieses Thema Abschied nehmen. Das ist was, wo es auch Personen gibt, die sagen, da habe ich Angst vor. Oder dass der Wunsch an uns herangetragen wird, können wir bitte zusammen an den Verstorbenen gehen? Können Sie uns rein begleiten oder bleiben Sie noch einen Moment? Und da merkt man schon, dass da teilweise vielleicht gewisse Ängste da sind. Ja, das kann man schon sagen.
Vielleicht auch Berührungsangst tatsächlich dann auch?
Berührungsängste, ja.
Weil der Verstorbene, der ist ja auch kalt, sag ich mal.
Der Verstorbene ist kalt, das ist richtig. Nichtsdestotrotz merkt man schon, wenn man so die erste Kontaktaufnahme gemacht hat zu dem Verstorbenen, dass nachher wirklich diese Angst vielleicht auch so ein bisschen schwindet und dass derjenige selber dann auch schon den Mut hat, vielleicht die Hand nochmal so richtig festzuhalten und nicht nur so mit einem kleinen Finger zu berühren.
Ja, kann ich aber auch verstehen, die Berührungsangst.
Na klar. Habe ich damals auch gehabt, als ich meine erste Verstorbene, das war eine Frau damals, so versorgt habe. Das ist schon was Besonderes, das erste Mal eine verstorbene Person anzufassen. Das ist besonders. Und dass da auch so eine gewisse Vorsicht geboten ist, dass man sich nicht so richtig traut, kann ich auch durchaus nachvollziehen.
Ja, auch so eine gewisse Achtung und Respekt auch vor den Verstorbenen.
Genau, das kann man durchaus sagen. Ja.
Welche Rolle spielt denn der Glaube in deiner Arbeit?
Wir haben ja immer so das Thema, wenn Leute zu uns kommen, dass wir auch nach der Konfession fragen, welche Konfession hat der Verstorbene gehabt? Und danach entscheidet sich ja auch so ein bisschen, welchen Weg man so einschlägt. Das heißt, wenn jemand sagt, wir möchten gerne eine kirchliche Trauerfeier haben, ist es ein anderer Weg, als wenn jemand sagt, derjenige war noch nicht Mitglied einer Kirche. Da gibt es Unterschiede. Das heißt, die Trauerfeier wird ja in den meisten Fällen, muss man sagen, auch nur von der Kirche begleitet, wenn derjenige Kirchenmitglied war.
Mhm.
Es ist ja auch eine Willenserklärung, wenn jemand sagt, ich bin nicht in der Kirche, da muss man sich überlegen, warum soll das dann noch jemand aus der Kirche machen? Das ist ja mal so ein Zwiespalt, den man hat. Glaube spielt da durchaus eine Rolle, gerade wenn das Personen sind, die nun auch sehr, sehr kirchlich verbunden sind.
Mhm.
Ja, also dass so jemand ist, der vielleicht auch zu Lebzeiten in der Kirche viel gemacht hat oder dann ist es ein Weg, den die Kirche dann begleitet.
Genau, da gibt es Formen.
Da gibt es Formen, ganz genau.
Wie läuft das überhaupt ab, wenn ein Mensch verstirbt? Vielleicht kommt dann ja, ich mache mal ein Beispiel aus dem Krankenhaus, die Nachricht. Kommt das dann direkt zu Ihnen oder ist das dann, dass die Familie sich bei Ihnen meldet? Wie ist eigentlich so Step by Step überhaupt der Ablauf?
Also der Weg ist so, wenn jemand in einem Krankenhaus verstirbt, informiert ein Krankenhaus nicht den Bestatter. Also das ist schon so ein, das hätte auch so einen komischen Beigeschmack, wenn ein Krankenhaus das machen würde, sondern die Information, dass jemand verstorben ist, also kommt von den Angehörigen. Das heißt, wir bekommen vielleicht einen Anruf, wo dann die Familie sagt, Mensch, bei uns ist Herr XY verstorben. Dann ist der weitere Ablauf, dass wir dann mit dem Krankenhaus Kontakt aufnehmen. Im Krankenhaus müssen dann so einige Formalitäten so im Hintergrund passieren. Und wenn das dann passiert ist, dann können wir die Überführung aus dem Krankenhaus zu uns übernehmen. Der zweite Step wäre dann, dass wir einen Termin ausmachen mit den Angehörigen, wo wir uns zusammensetzen und dann so langsam in die Planung einsteigen für die Bestattung. Was ist gewünscht? Soll es eine Erd- und eine Feuerbestattung werden?
Kurz für die Hörerschaft, was sind Erd- und Feuerbestattung? Was ist der Unterschied?
Okay, also unter Erdbestattung verstehe ich jetzt, dass es eine Sargbestattung ist. Das heißt, die verstorbene Person wird dann in einem Sarg, in einem Grab bestattet. Feuerbestattung, wie der Name schon sagt, setzt eine Einäscherung voraus. Und die Asche des Verstorbenen kann dann sowohl auf einem Friedhof beigesetzt werden oder in einem Friedwald oder auch auf See. Gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Und das sind halt dann Sachen, die wir halt in diesem Gespräch dann mit den Angehörigen besprechen und dann auch planen.
Ja, da geht es dann schon richtig ins Eingemachte.
Da geht es dann ins Eingemachte. Es gibt Fälle, da ist es sehr leicht, da sind sich alle einig. Und es gibt auch Fälle, wo auch vielleicht innerhalb der Familie so ein
Reibungspunkte
gibt, sag ich mal. Das ist schon nett ausgedrückt. und da muss man halt gucken, dass man dann beratend tätig ist, weil wir können ja nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Ja, also das steht uns auch nicht zu, sondern wir können es erklären, wir können vielleicht Vor- und Nachteile erläutern, erklären. Nur die Entscheidung, was gemacht wird, trifft dann die Familie oder halt bestenfalls derjenige selber, wenn eine Bestattungsvorsorge vorgelegen hat.
Hm. Würdest du sagen, dass da, ich frage jetzt mal dich auch direkt für dich persönlich, du bist jeden Tag mit dem Thema Tod und Sterben konfrontiert.
Ja.
Ist das zu einem Zeitpunkt deines Lebens oder auch vielleicht auch gerade mal auch eine Belastung und wie gehst du denn damit um?
Die Frage bekomme ich tatsächlich sehr oft gestellt. Also gerade, wenn man so im Urlaub ist und dann so erzählt, Mensch, was machst du denn beruflich? So, und man sagt, man ist Bestatter vom Beruf. Dann kommt natürlich aus der, oh mein Gott, wie kannst du sowas machen? Wie kannst du sowas aushalten? Das die Frage, die kommt immer. Ich sage darauf immer, für mich ist das bis zu dem Punkt okay, solange die Reihenfolge stimmt. Also wenn Eltern vor den Kindern sterben, wenn die Reihenfolge nicht mehr stimmt, also wenn ein Kind vor den Eltern verstirbt, dann ist es was, was mich persönlich angreift. Mhm. Also das nehme ich mit nach Hause. Wenn eine Oma Meier mit 90 verstirbt und ich mit den Angehörigen da sitze, dann ist man oder bin ich mitfühlend, aber ich nehme das nicht mit nach Hause. Und das ist auch was, was ich nicht mitnehmen kann und nicht mitnehmen darf, weil wenn ich das mitnehmen würde, also jeden Trauerfall, den ich begleite, ich glaube, dann würde das 2 Jahre gut gehen und dann wäre ich selber kaputt. Ja. Insofern kann ich das ganz gut abtrennen. Und wenn mich Leute fragen, Alexander, was nimmst du denn oder wo schöpfst du denn deine Kraft her, diesen Job machen zu können, dann sage ich immer, für mich ist es halt schön, wenn man eine Familie begleitet hat und vielleicht so 3, 4, 5, 6 Wochen, nachdem dann die Beerdigung gewesen ist, die Familie dann kommt und sagt, wir wollten uns nochmal bedanken, fühlten sich gut aufgehoben, fühlten sich gut begleitet, man hat ihnen vielleicht auch bei den Formalitäten geholfen, das spielt so alles rein. Aber wenn dann so ein oder wenn ich dann selber merke, du hast deinen Job gut gemacht, mhm, und die Leute haben sich gut aufgehoben gefühlt, ist das was, wo ich halt die Kraft entsprechend rausziehen kann und wo ich sage, okay, du machst einen guten Job.
Gibt es für dich in diesem ganzen Ablauf ein Ritual, dann auch mit einem Fall abzuschließen?
Nee, ein Ritual würde ich nicht sagen. Also ich finde es immer schön, wenn man nochmal im Nachhinein mit der Familie spricht. Mhm. Das muss gar nicht bei uns im Haus sein. Es kann auch sein, dass man die Familie nochmal irgendwo trifft, ja, sei es in der Stadt, nochmal ein paar Worte wechselt. Aber ein festes Ritual habe ich eigentlich nicht, kann ich nicht sagen.
Ich glaube, wir brauchen mal so was zum Durchatmen, ein kleines Entweder-Oder-Spiel.
Okay.
Und zwar sage ich jetzt mal zwei Wörter und du wählst eins aus, ohne groß drüber nachzudenken und auch ohne Begründung.
Okay.
Los geht's. Kerze oder Weihrauch?
Kerze.
Friedhof oder Wald?
Wald.
Sarg oder Urne?
Urne.
Orgel oder Cello?
Cello.
Schwarzer Anzug oder farbiger Schal und bunte Klamotte?
Schwarzer Anzug.
Trauerrede oder Stille?
Trauerrede.
Tradition oder Moderne? Schwierige Frage.
Sehr schwierige Frage.
Für mich auch immer.
So ein Mittelding versus Optimale für mich. Ich sag mal Mittelding jetzt.
Erde oder Wasser?
Erde.
Sonne oder Regen bei der Beisetzung?
Sonne, auf jeden Fall.
Ja, Sonne.
Auf jeden Fall. Sonne ist gut fürs Gemüt.
Ja, manchmal finde ich es wirklich schön, wenn es regnet und dann aufhört zu regnen und die Sonne rauskommt. Ja, perfekter Moment.
Perfekter Moment. In Oldenburg leider eher zu selten.
Ja, gut. Dazu sind wir hier im Norden.
Ja.
Wenn wir jetzt in Richtung Gegenwart und Zukunft der Abschiedskultur schauen, was würdest du dir denn so wünschen für die Zukunft der Bestattungskultur?
Es tut sich ja gerade ja ganz viel, was auch so Bestattungsmöglichkeiten angeht. Rheinland-Pfalz hat ja nun, oder ist vorgeprescht und hat ja nun die Bestattungsgesetze so ein bisschen gelockert. Man muss dazu sagen, dass Bestattungsgesetze ja Ländersache sind. Das heißt, jedes Bundesland macht da so ein bisschen sein Ding.
Was haben die denn da geändert, Rheinland-Pfalz? Ich habe da nur was gelesen mit so einem Kokon oder irgendwie sowas. Oder vielleicht war das auch in Schleswig-Holstein, wo man ökologischer beerdigen kann.
Das war nicht Rheinland-Pfalz, das ist jetzt eine andere Baustelle. Rheinland-Pfalz hat es gerade so ein bisschen vorgeprescht. Die haben zum Beispiel gesagt, dass jetzt auch Asche in Flüssen beigesetzt werden darf. Das heißt, das war früher nicht so. Das heißt, es wird jetzt ab nächstem Jahr, glaube 26 geht's los, dass jetzt also auch Asche in den Flüssen beigesetzt werden darf, die nun so Rheinland-Pfalz so durchkreuzen. Um jetzt diesen, ich sag mal, leichten Tourismus zu unterbinden, sind da so ein paar Regeln vorgeschaltet. Das heißt, diese Bestattungsmöglichkeiten haben nur Gültigkeit für die Leute, die auch am Zeitpunkt des Todes ihren Wohnsitz dort hatten.
Okay.
Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, Niedersachsen gestorben, will aber in Rheinland-Pfalz dort irgendwo vielleicht in der Mosel beigesetzt werden.
Ja.
Das geht so nicht. Aber die sind vorgeprescht und das finde ich gut, weil der Wunsch oder ja der Wunsch der Bevölkerung auch da war.
Ich habe das schon oft gehört in Ostfriesland, ein Teil meiner Familie kommt auch aus Ostfriesland, deswegen die Beispiele aus Ostfriesland, dass auch gerne halt in der Ems, so, das war immer so ein Wunsch. Ist das nicht eigentlich sogar möglich an den Ausuferungen?
Am Dollard können Seebestattungen stattfinden, ja. Aber so reine Flussbestattung, das gab es bis Rheinland-Pfalz gesagt hat, wir machen es, gab es noch nicht.
Also das würde für Niedersachsen bedeuten, dass man das in der Hunte einfach machen könnte.
Wenn Niedersachsen das so verankert im Bestattungsgesetz, dann wird das möglich sein, aber das ist zurzeit noch nicht. Das heißt, man muss jetzt gucken, wie sich halt die Gesetzgeber verhalten und was es da nun für Neuerungen geben wird. Ja, also der Wunsch ist natürlich schon da. Es ist alles sehr individuell. Es gibt auch Leute, die möchten gerne die Urne mit nach Hause nehmen. Das kommt auch immer wieder an uns ran. Ja, die möchten das. Aber was ja in letzter Zeit auch immer wieder im Gespräch ist, das ist ja auch so Kirchensache. Das fand ich sehr interessant, dass also auch Friedhofsträger, auch kirchliche Friedhofsträger gesagt haben, dass zum Beispiel es auch möglich sein soll, dass ein Haustier mit auf dem Friedhof beigesetzt werden darf.
Ja.
Finde ich sehr spannend, weil es auch durchaus Menschen gibt, wo vielleicht ein Hund oder eine Katze den gleichen Stellenwert hat, wie vielleicht ein Familienmitglied.
Ja, so als absolutes Familienmitglied gesehen. Menschen, die Kinderwunsch gehabt haben.
Ja.
Oder das durchaus nicht kompensieren, das will ich gar nicht meinen, aber durchaus damit einen Weg suchen, Familienmitglieder in die Familie zu bringen.
Ich muss dazu sagen, auch dieser Fall ist auch schon öfter an uns herangetreten, dass Leute gesagt haben, Mensch, den Hund von meiner Frau, also die Frau ist jetzt gestorben und den Hund, der ist damals eingeäschert worden, die Urne haben wir noch zu Hause, können wir die nicht mit dort in die Asche mit einfüllen und den Hund mit beisetzen, das war immer so ihr Wunsch, also das ist, der Wunsch war schon immer da und ja. Die Kirche öffnet sich jetzt dafür, das finde ich eigentlich sehr begrüßenswert.
Mhm. Gibt es auch es gibt auch Tierfriedhöfe, richtig?
Es gibt auch Tierfriedhöfe.
Seid ihr da auch für verantwortlich?
Nee. Nein.
Es gibt auch Bestattungsunternehmen, die extra für Tiere sind.
Genau, es gibt auch extra Krematorien, die die Einäscherung vornehmen. Das heißt, Kirche hat ja gesagt, wenn ein Haustier dort beerdigt wird, dann soll eine Einäscherung vorab gesetzt werden. Und man möchte nicht, dass so ein Hundekörper oder Katzenkörper dort beigesetzt wird, sondern die Asche soll dort beigesetzt werden. Und da gibt es extra Krematorien, die Tiere einäschern. Das sind andere Krematorien, als die Menschen einäschern. Also da gibt es keine Vermischung.
Ja, Wahnsinn, was es alles gibt. Kennst du vielleicht noch weitere so innovative Bestattungsformen?
Ja, du hast von diesem Kokon gerade gesprochen. Das ist so diese Reerdigung.
Reerdigung hieß das.
Genau, so hieß es, genau. Mhm. Das ist nun auch so ein Projekt, was in Schleswig-Holstein, oben in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, auch läuft. Das ist so ein Start-up-Unternehmen, glaube ich. Und die haben ja so eine Bestattungsform entwickelt, wo der Verstorbene in einen Kokon gelegt wird, auf einem Substrat, was aus Heu, Stroh, Blüten gebildet worden ist. Und der Körper zersetzt sich innerhalb von 40 Tagen in diesem Kokon. Das heißt, es bleiben nur die Knochen über in diesem Kokon. Das heißt, es wird Wärme und auch Feuchtigkeit zugeführt. Es dauert nur sehr lange, es dauert 40 Tage.
Und wenn das ersetzt ja quasi das Kremieren. Das ist ja so der Gedanke dahinter, dass das ökologischer sein soll.
Ja, ersetzt es, aber diese Form der Zersetzung wird niemals ein Krematorium ersetzen, weil das ist schon der Zeit geschuldet. Das heißt, eine Einäscherung dauert vielleicht von Einfahren des Verstorbenen, bis die Asche aus dem Krematorium dann entnommen wird, vielleicht so 2-3 Stunden. Die Reerdigung dauert 40 Tage. Das heißt, dieser Kokon ist 40 Tage lang belegt. Und wenn man sich überlegt, wie viele Personen oder Verstorbene jeden Tag in Deutschland eingeäschert werden.
Wie viele denn?
Viele. Die genaue Zahl kann ich nicht sagen, aber sehr viele. Das glaube ich nicht, dass die Reerdigung das ersetzen kann. Das glaube ich nicht.
Kleiner gedacht, wie viele sind es denn bei euch die Woche? Damit man mal so eine Vorstellung dafür überhaupt bekommt.
Also ich kann dir sagen, dass wir so roundabout so 300 Beerdigungen im Jahr begleiten.
Ja.
Davon sind vielleicht schätzungsweise vielleicht so 75% Feuerbestattung. Egal, wo dann die Asche beigesetzt wird, auf See, auf dem Friedhof, Friedwald, wo auch immer. Einäscherungen nehmen zu.
Ja, das merke ich auch bei unserer Kasualie, Beerdigung,
das
einfach.
Das nimmt zu.
Genau.
Ist ja auch von der katholischen Kirche mittlerweile auch als legale Bestattungsform abgesegnet. Das gab es Zeiten, da war das nicht so. Eine Feuerbestattung nimmt schon zu, muss man ganz klar sagen. Ja.
Also würdest du sagen, dass Kirche sich da auf jeden Fall gesellschaftlich öffnet?
Das würde ich schon sagen. Ja. Da ist viel im Umbruch. Dauert zwar ein bisschen länger, bis Kirche sowas auf den Weg bringt, aber sie tun's.
Wenn du den HörerInnen zum Thema Tod und Sterben und die Begleitung dessen eine Botschaft mitgeben möchtest. Was wäre das?
Eine Botschaft wäre, dass man sich zu Lebzeiten Gedanken macht, wie möchte ich später mal beerdigt werden. Das finde ich persönlich ganz wichtig, dass man auch innerhalb der Familie darüber spricht, was für Wünsche man hat, was für Vorstellungen man hat. Das nimmt sehr viel Druck von den Angehörigen, dass Entscheidungen, also vielleicht auch grundlegende Entscheidungen, vorab von demjenigen selber getroffen werden. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass wenn jemand Bestattungsvorsorge macht, damit relativ lange schwanger geht, also Überlegungen, wie will ich das, diesen Weg begleiten wir dann auch. Und wenn man dann mit den Personen später mal spricht, dann sagen sie, das war ein guter Weg, weil wir wissen, in dem Ordner ist alles drin, wie später mal laufen soll. Und man hat den Kopf wieder frei für andere Sachen. Das heißt, man muss sich darüber nicht mehr permanent Gedanken machen, sondern das Thema ist dann quasi abgearbeitet. Man weiß, wenn es soweit ist, dann ist es soweit und das ist der Weg. Das würde ich den Hörern mit auf den Weg geben.
Auch die Erkenntnis darüber, dass der Tod zum Leben dazugehört.
Das auf jeden Fall. Den Weg müssen wir alle irgendwann mal gehen. Egal ob arm oder reich, klein oder groß, dick oder dünn. Den Weg gehen wir alle mal.
Vielen Dank, Alexander, dass du hier warst.
Vielen Dank für die Einladung. War sehr schön.
Von deinen Erfahrungen berichtet hast. Ich fand das richtig spannend. So einen kleinen Einblick in die Bestattungskultur und auch, wie ihr damit umgeht in eurem Haus. Und jetzt würde ich ganz gerne noch einen Segen sprechen. Gott segne euch auf euren Wegen, in der Trauer und im Leben. Gott schenke euch die Kraft, loszulassen, wo es Zeit ist. Gott behüte eure Erinnerungen, dass sie warm bleiben. Gott lasse euch spüren, dass Leben und Tod in ihrer Hand geborgen sind. So segne euch Gott, Quelle des Lebens, Begleiter in der Nacht und Hoffnungslicht am Morgen. Amen.